Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Folge Schön und Gesund, der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Und heute ein Thema, wo wir euch ein bisschen mit reinnehmen, wie eigentlich alles so abläuft, nämlich von der ersten Entscheidung, was machen zu lassen, also dich zu kontaktieren, von der Erstberatung bis zur Nachbehandlung nach der Operation. Und ich habe mir gedacht, wir spielen das einfach ein bisschen durch, damit der potenzielle Patient, die potenzielle Patientin ein bisschen ein Bild bekommt, weil da tauchen sehr oft Fragen auf und Unsicherheiten. Naja, und wann ist denn das und was ist denn dann und wie kontaktiere ich dich und so weiter, damit wir da vielleicht ein paar Ängste nehmen können.
Mhm, gerne.
Wir gehen jetzt davon aus, dass eine Frau sich entscheidet, sich operieren zu lassen. Sie ist mit was unzufrieden und hofft bei dir, da den besten Ansprechpartner zu haben. Ich nehme jetzt wieder das klassische Beispiel her, eine Bruststraffung.
Mhm.
Step 1, man googelt dir mal, dass man deine Telefonnummer kriegt. Okay, davon gehe ich mal aus, dass wir das schaffen. Und dann geht es zur Terminvereinbarung. Wo landet man, wenn man bei Kollerblast anruft?
Also du wählst 0732 22 34 13, war das sogar auswendig.
Ja, Wahnsinn.
Das ist die Ordination Kollerblast. Man kann rein theoretisch auch bei Koller Beauty anrufen, in der Linse-Ordination. Aber grundsätzlich kommst du halt über eine der beiden Ordinationen zu einer Ordinationsassistentin von mir. Da gibt es ein paar, die quasi immer erreichbar sind in den Ordinationszeiten. Das ist in der Regel zwischen 8 und 17 Uhr. Und da rufst du am besten an, entweder anrufen, was ich immer am besten finde, wenn man dann am Telefon gleich ein bisschen schauen kann wegen einem Termin und vielleicht was ändern kann. Oder man schreibt auch eine E-Mail an office@kollerblast.at, das kann man genauso machen.
Das heißt, als Patientin rufe ich an und sage, ja, na, ich überlege gerade oder ich möchte mich mal informieren zum Thema Bruststraffung.
Genau.
Wie geht's weiter?
Dann kriegst du einen Erstberatungstermin bei mir persönlich, der quasi dann mit der Ordinationsassistentin vereinbart wird. Und dieser Erstberatungstermin ist in der Regel in Linz, in der Mozartstraße.
Warum?
Weil sich das so ergeben hat vom Organisatorischen für uns. Du musst dir vorstellen, dass wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag OP-Tage haben. Und an Operationstagen, da bin ich einfach im Operationssaal und auf die OPs konzentriert. Und da hat man keine Zeit für Beratungsgespräche. Weil für ein Beratungsgespräch musst du dir die Zeit nehmen und auch das Gespräch in Ruhe führen können. Und deswegen haben wir dann einen ganzen Tag dafür, nämlich den Montag, abgezwackt. Das heißt, am Montag ist der Beratungstag, wo ausschließlich Erstberatungen stattfinden. Dafür an den übrigen Tagen wird operiert und zum Beispiel die Kontrollen und so und Verbandswechsel gemacht. Das ist notwendig, auch bei der Menge an Patienten, um diese Qualität zu halten, dass man das macht, weil du kannst dir vorstellen, wenn du heute operierst und dann unterspritzt und dann wieder ein Beratungsgespräch, dann wieder Kontrolle, du bist ja auch als Arzt dann nicht wirklich bei der Sache mehr. Das ist, das stresst dir ja. Und so weiß ich, am Montag sind Beratungstermine und der Montag ist einfach, Linz bietet sie da an, weil natürlich viele aus der Stadt kommen, aus der Stadtnähe kommen und die von auswärts kommen können, super parken in der Tiefgarage unter unserer Ordination. Also es hat sich einfach bewährt, das in Linz zu machen. Und da kommst du dann praktisch zum Beratungsgespräch.
Jetzt ist das manchmal mit ein bisschen Scham behaftet, wenn man den Schönheitschirurgen kontaktiert, weil man etwas ändern möchte an sich. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, die Patientin, die sitzt ein wenig schüchtern und kann sich da gar nicht so öffnen, aber hat einen Wunsch, etwas zu tun?
Ich glaube, ich verstehe das absolut, dass man diese Scham hat oder auch dieses, sogar aufgeregt Gefühl, was dann viele sagen, ich öffne Gespräche meistens mit der Frage, wie geht's Ihnen, ja, und dann kommt, ja, gut, aber ich bin gerade aufgeregt und dann sage ich, ja, warum, und die erklären wir dann halt, weil es ihr erster Termin ist, weil sie das zum ersten Mal jetzt am Facharzt da mitteilen und da kann ich sie relativ gut dann beruhigen und das auf eine professionelle Basis einfach bringen. Und ich glaube, wenn die merken, dass für mich das komplette Normalität ist und Alltag, für sie natürlich nicht, aber ich glaube, wichtig ist, dass man dann selber merkt, okay, für den ist, der sieht das 20 Mal am Tag oder 15 Mal das gleiche Problem oder ähnliches. Für den Arzt ist das gelebter Alltag, dann erleichtert es schon ein bisschen auch das eigene Schamgefühl.
Was wird dann genau besprochen beim Erstgespräch?
Du, die erste Frage ist einmal, ich weiß, warum die Patienten kommen, weil das praktisch im Kalender so eingetragen wird, das Thema. Und dann frage ich einmal zuerst auch nach den Wünschen oder die Patientinnen schildern oder Patienten, gibt ja Männer auch, schildern einmal ihr Problem, was sie haben und was ihr Wunsch ist. Und das ist einmal die erste Frage, einmal herauszufinden, was eigentlich überhaupt der OP-Wunsch ist und was auch die Vorstellung vom Ergebnis ist, was einem wichtig ist. Und das schreiben wir alles mit. Also jedes Detail, was man da sagt. Und das ist das Erste. Und dann wird es in der Regel so sein, dass man das abmisst. Also quasi dann kommt die körperliche Untersuchung, in dem Fall bei einer Brust-OP, dass man einfach im Stehen sie frei macht, einen Oberkörper. Und dann misst man den Abstand der Brustwarzen von der Unterbrustfalte zum Beispiel, den Brustumfang, die Brustbasis. Und da schauen wir dann natürlich die Brust an und kann dann schon sagen, welche OP-Methode notwendig ist, also wo die Narben liegen. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass man da ganz klare Aussagen bekommt als Patient und nicht immer so, man könnte so und so und man könnte es aber auch so machen. Das verwirrt ja nur. Der Patient, der muss einfach wissen, was ist die beste Methode für ihn. Und das teile ich dann mit. Ich sage also, okay, die Narben verlaufen so. Und am besten ist es eben, das Implantat zum Beispiel unter den Muskel zu legen oder auf den Muskel, je nachdem. Oder Dual Plane. Und das heißt, man bespricht nach dem Wunsch und nachdem man es angeschaut hat, nachdem man Fotos gemacht hat, bespricht man die OP-Methode. Und nach der OP-Methode, wo man dann genau weiß, wie das durchgeführt wird, da mache ich dann oft einmal eine Skizze und erkläre, warum denn die Narbe überhaupt so entsteht, damit man das nachvollziehen kann. Dann bespricht man natürlich auch die Komplikationen, die möglich sind, die Nachbehandlung, auf was man da achten muss.
Das heißt, im Erstgespräch wird man eigentlich schon sehr konkret.
Ja, genau, da wird man sehr konkret. Also beim Erstgespräch ist so, wenn der Patient rausgeht aus der Tür, dann muss er wissen, was für Technik da ideal ist, wo die Narben sind, wie das abläuft. Also das sollte da alles schon wissen.
Und die Kosten natürlich der OP, also das alles dann auch
Genau.
schon besprochen.
Die Kosten werden schriftlich dann mitgeteilt. Die kriegt man gleich draußen an der Rezeption von der Ordinationsassistentin, kriegt man den Kostenvoranschlag schriftlich mit. Und der Kostenvoranschlag ist ja im Endeffekt richtet sich der ja nach der Operationsart. Und natürlich die OP-Dauer spielt eine Rolle, aber zum Beispiel es ist hinterlegt, wie viel eine Brustverkleinerung kostet, ja, wie viel eine Bruststraffung mit Implantate kostet, ohne Implantate. Und da geht man dann quasi mit dem Kostenvoranschlag, den hat man dann in Händen, hat da auch Klarheit, weil das ist immer der Gesamtpreis, da kommen dann auch keine Kosten dazu. Und man kann schon zu dem Zeitpunkt zumindest einen Termin unverbindlich vorreservieren. Das heißt, du kannst noch nicht fix einen Termin buchen, weil du musst jetzt erst einmal eine Nacht drüber schlafen und das überlegen. Aber es gibt die Möglichkeit schon zu sagen, zum Beispiel der 7. Jänner wäre ideal, ist da was frei, können Sie mal da bitte einfach den blockieren. Und dann nach einer ausreichenden Bedenkzeit kann man dann den Termin fixieren. Und das hat dann Vorteile, wenn man sich da beim Erstberatungsgespräch schon einen Termin zumindest sichern kann.
Wie viel kostet ein Erstgespräch?
50 Euro.
Und was ist, wenn man sich dann dagegen entscheidet?
Ja, die 50 ist kein Problem. Die 50 Euro bezahlt man eigentlich nur, wenn man nur zum Gespräch kommt und keine OP macht. Und wenn man eine OP ausmacht, dann werden die rückerstattet.
Okay, das heißt, die werden dann einfach abgezogen
Dann
von den OP-Kosten.
werden sie abgezogen. Genau.
Okay, also wir gehen jetzt einmal davon aus, dass unsere Patientin sich schon fix einen Termin ausgemacht hat. Gibt es dann vor der OP nochmal Beratungstermine, nochmal Termine, wo man sie trifft, nochmal Besprechungen?
Es gibt da Gespräche mit Anästhesisten und insgesamt gibt es 2 Wochen Abstand zwischen dem Erstgespräch und der Operation. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Bei einer ästhetischen OP müssen 2 Wochen quasi Bedenkzeit sein. Das ist im sogenannten STTUB-Gesetz so. Und das machen wir natürlich auch. Das heißt, es gibt dann immer 2 Wochen zwischen Aufklärung und Einwilligung. Und dieses...
Also das heißt, zur Einwilligung gibt es nur mehr einen Termin, dass man unterschreibt?
Das muss genau, beziehungsweise man kann es auch telefonisch machen. Ja, also man muss da nicht unbedingt 2-mal persönlich in die Praxis kommen, aber man muss auf jeden Fall 2-mal Kontakt haben.
Mhm. Okay, genau. Das ist gesetzlich vorgeschrieben?
Genau.
Okay. Also nach den 2 Wochen, nehmen wir an, unsere Patientin, ich nenne sie jetzt Iris, hat die Einwilligung unterschrieben oder telefonisch quasi bestätigt. Wie geht es dann weiter?
Naja, dann ist es so, dass man eine Woche vor der OP bekommt man auch mal genaue E-Mail, wann, in welche Uhrzeit man in der Ordination sein soll, also in Buchenau in dem Fall im Schloss, dass man, was man vorbereiten sollte, steht da alles nochmal in dem E-Mail drinnen. Und dann kommt man eigentlich dann am OP-Tag schon nüchtern. 6 Stunden darf man nichts essen. Man darf bis 2 Stunden vor der OP schluckweise Wasser trinken. Aber das sagt dann der Anästhesist dann nochmal beim Aufklärungsgespräch genau, wie das mit dem Trinken ist. Ich sage immer, am besten ist einmal überhaupt nüchtern zu sein. Außer, ich meine, wenn die OP in der Früh ist, dann braucht man ja wirklich ab Mitternacht nichts mehr essen und trinken. Wenn jetzt die OP am Nachmittag ist, ist klar, dass man vielleicht noch was trinkt, ja. Dass man jedenfalls nüchtern ist, ist wichtig. Und dann kommt man circa eine halbe Stunde vor der geplanten OP-Zeit in die Ordination.
Nur eine halbe Stunde?
Ja, wir wollen eigentlich, dass die Patienten eben nicht zu lange Wartezeiten haben.
Okay, dass man nicht zu lange böse drüber nachdenkt oder hirnt. Und vielleicht, ja, dass sie nur mehr Angst oder so, dass nur mehr Angst sich entwickeln kann. Also es soll relativ zackig gehen.
Genau, es soll dann zügig gehen. Und es ist ja so, dass man dann schon nervöser wird, so länger man wartet. Und wenn ich jetzt da 2 Stunden oder 3 Stunden vorher hinkomme und dann praktisch schon im Bett drauf warte, dass die OP startet, dann bin ich einfach sicher nervöser, als wenn ich hinkomme und eigentlich das dann relativ schnell geht. Das heißt, die bekommen dann ein Bett, also die Aufwachungsschwester holt einen dann ab am Stützpunkt, man wird empfangen von der Ordi-Assistentin, dann werden noch die Unterlagen durchgeschaut, ob alles da ist, dann verabschiedet man sie von seinem Partner oder dem, der halt da mit
Begleitperson.
Und dann wird man schon von der Aufwachungsschwester eingeschleust, nennt man das in der OP-Jargon. Das heißt, es gibt eine Patientenschleuse, mhm, und das heißt, es ist nichts anderes als ein Umkleidebereich, wo man seinen Spind bekommt, wo man seine Straßenkleidung reinhängt, die Schuhe reingibt und man kriegt ein OP-Hemd, Thrombosestrümpfe, eben auch Schuhe und wird dann zum Bett gebracht.
Ja, muss ich kurz dazwischen grätschen als Frau? Und es war damals bei mir bei der OP so, ich habe mir über das natürlich Gedanken gemacht. Mit welchem Gewand fahre ich denn am gescheitersten wieder heim? Also, das je nach OP natürlich, wo man was machen lässt. Aber was empfiehlt sie da?
Am besten eine Jacke, eine Trainingsjacke, wo man nichts über den Kopf ziehen muss.
Also, wo man schnell reinschlupfen kann.
Irgendwas Bequemes auf jeden Fall.
Also, nichts zu eng anliegendes.
Genau.
Weil oft ja dann trotzdem Bandagen sind, die ihr dann ein wenig auftragen, eventuell. Ja. Also gemütliches Jogginggewand.
Ja, genau, so kann, okay, man sagen. Ja.
Das heißt, man kommt mit dem idealerweise schon, hängt das in den Kasten, Straßenschuhe, genau, weg, man kriegt einen OP-Kittel, die Thrombosestrümpfe.
Die Unterwäsche lasst man an, das ist auch oft eine häufige Frage, muss man da die Unterhose ausziehen oder so? Nein, die lasst man an, mhm, und die hat man dann unter dem OP-Gewand an.
Kriegt man eigentlich einen Katheter gesetzt?
Nein, man nicht. Katheter ist im Endeffekt ab einer OP-Dauer im Krankenhaus zumindest ist es so von circa 3-3,5 Stunden. Und da sind wir eigentlich immer drunter. Also unsere Operationen dauern, eine Brustvergrößerung dauert 1 Stunde 10 vielleicht, 1 Stunde 15, eine Brustverkleinerung 2,5 Stunden, Bruststraffung auch 2,5 Stunden. Also man ist da meistens drunter. Und deswegen ist ein Katheter nicht notwendig.
Das heißt, man ist unter dem Kittel in seiner Privatunterwäsche.
Genau.
Und dann ist man umgezogen und wie geht's weiter?
Dann bekommt man seinen Raum, sein Bett, kann dort sich mal hinsetzen, gemütlich machen und dann noch ein bisschen entspannen, was lesen, am Handy was schauen, wie auch immer. Und wartet dann eigentlich, dass der Anästhesist kommt. Der kommt dann noch zum Gespräch vorbei. Mit dem hat man schon vorher das Aufklärungsgespräch telefonisch gehabt. Und der kommt dann nochmal natürlich persönlich vorbei zum Reden. Und ich als Operateur komme noch vorbei vor der OP zum Anzeichnen. Und das macht man dann im Stehen. Dann zeichne ich das OP-Gebiet an. Da gibt es dann bestimmte Linien, die man sich anzeichnet bei der Brustvergrößerung, zum Beispiel die Unterbrustfalte, die man anzeichnet. Bei der Straffung natürlich noch mehr. Und wenn das abgeschlossen ist, dann kann man wieder ein bisschen warten und dann wird man eigentlich von der OP-Schwester abgeholt, die einen dann in den OP begleitet. Und das ist auch ganz interessant. Man wird nicht mit dem Bett in den OP gefahren. Ja. Ganz bewusst nicht. Erstens ist der Weg natürlich sehr kurz. Also ist ja kein Krankenhaus, sondern es ist ja relativ nahe beieinander. Und das Zweite ist, wir wollen ja nicht, dass der Patient sich krank fühlt und dann, warum soll er denn in ein Bett reingeführt werden? Er kann ja gehen. Mhm. Wo man wirklich mit dem Bett geführt wird, ist, wenn man nach der OP in den Aufwachraum kommt.
Das kriegt der Patient nicht mit, oder? Der wacht ja dann im Aufwachraum auf oder schon
Nein,
kurz
ist der,
danach?
Der Patient wacht auf, sobald die, also selber hat man das Empfinden oft, dass man erst im Aufwachraum munter wurde, aber man, weil man sich nicht mehr daran erinnern kann manchmal. Aber man wacht auf, sobald die Operation vorbei ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Verband angelegt ist und beispielsweise auch der BH angelegt ist, zu dem Zeitpunkt wacht man aus der Narkose auf.
Ist das, weil der Anästhesist einen etwas spritzt oder weil das so berechnet ist, dass wirklich, sage ich jetzt, Brust-OP 1,5 Stunden, dann lässt die Narkose nach und dann kommt man aus dem Dämmerschlaf raus?
Genau. Ja, es ist immer Vollnarkose. Der Anästhesist kann es genau berechnen. Also der kann, wenn ich dem Anästhesisten sage, wir brauchen jetzt noch 20 Minuten, dann wacht die Patientin nach 20 Minuten circa auf. Also ziemlich genau auf die Minute.
Das ist natürlich eine eigene Wissenschaft. War immer spannend eigentlich mit den Anästhesisten?
Das wäre eine super Idee. Also ich glaube, der kann da, es ist ein sehr interessantes Fachgebiet und man kann das, ein guter Anästhesist kann das sehr gut steuern. Und die wachen dann eben auf, sobald der Verband angelegt ist und atmen ja dann selber. Nicht? Während der Narkose wird man ja beatmet in einer Vollnarkose und dann kommt eben die Larynxmaske oder der Tubus, je nachdem, was man hat, kommt dann raus und man atmet selbstständig, ist eigentlich munter. Natürlich nur ein bisschen in einem verträumten Zustand, aber eigentlich ist man wach.
Und dann, an das erinnert man sich dann meistens nicht?
Manche schon, aber viele auch nicht. Und da wird man dann einfach, da wird einem geholfen, dass man eben auf das Bett dann rüber, vom OP-Tisch aufs Bett kommt, da helfen alle zusammen. Und dann wird man eh schon ins Zimmer gebracht.
Ist sicher eine häufige Frage, dann habe ich eh keinen Blödsinn geredet.
Ja, das ist sicher, ja.
Weil ja. Ich kann mich nur erinnern, bei meiner Brust-OP, irgendwie ist mir das dann gekommen, ich habe mir eingebildet, ich habe irgendeinen Chirurgenwitz erzählt, der anscheinend nicht witzig war oder so. Und das ist mir aber so in Erinnerung geblieben, dass es mir unangenehm war und ich habe dich dann darauf angesprochen, weißt du das noch?
Ja, aber wieso glaubst du, dass der nicht witzig war, weil keiner gelacht hat oder hast du geträumt, dass keiner gelacht hat?
Ich glaube, ich habe mir eingebildet, es hat keiner gelacht oder es habe nur ich gelacht, weil ich schon ein wenig high war.
Du, selbst wenn er nicht gut gewesen wäre, hätte man aus Solidarität mitgelacht, glaub mir das. Aber... Das wäre ja total gemein. Aber der Patient glaub, dann Witz erzählt und dann
und
lacht niemand.
Lacht.
Nein, so gemein ist man
und
nicht.
Und dann schläft man. Und der
genau.
Chirurg sagt, war nicht
aber,
lustig.
Aber es ist lustig, dass es hat schon Patienten gegeben, die haben dann im Aufwachraum Englisch gesprochen auf einmal.
Wirklich?
Ja. Ja.
Spannend. Okay, also man ist halt einfach, das weiß man ja auch, nach einer OP, wenn man aufwacht, eben ein bisschen ein anderer Mensch. Und da erzählt man vielleicht Witze, was? Und redet dann Blödsinn. Aber das ist ja eigentlich auch für euch und auch für die Schwester, die im Aufwachraum Dienst hat, ganz normal. Also das muss einem hier nicht unangenehm sein.
Nein, überhaupt nicht. Das sind ja alles Profis, die da arbeiten. Du musst dir vorstellen, das sind ja alles langjährige Fachkräfte. Also die Aufwachraumschwester, die ist eine Krankenschwester, die lange Jahre im Krankenhaus gearbeitet hat. Die OP-Schwester ist eine sehr erfahrene Operationsschwester, die früher in der Klinik Diakonissen war. der Anästhesist arbeitet bei den Schwestern. Also das sind alles Profis und für uns ist ja das eine ganz normale Situation. Das, was wir halt einfach wollen, ist den Patienten, für den das nicht normal ist. Weil es ist jeder aufgeregt, der vor einer OP steht. Und es sagt mir auch jeder, wenn ich vor der OP zum Anzeichnen komme, sagt jeder, ja, ich bin jetzt schon nervös.
Es ist ja auch nicht Kinkerlitzchen, muss man auch
genau.
sagen. Es ist ja, macht man nicht alle Damen lang.
Absolut. Und wir wissen das natürlich. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, diese Zeit möglichst angenehm zu gestalten. Ja, man kann diese Aufregung nicht ganz nehmen und die ist auch normal. Es wäre fast eher unnormal, wenn man sagt, ja, ich werde jetzt operiert und das ist mir völlig wurscht. Also man darf ja auch Aufregung zulassen. Aber was wir halt machen können, ist, wir können es möglichst angenehm machen. Und da gibt es schon, wenn das Team zusammenarbeitet, wenn die Aufwärmschwester mit der OP-Schwester, der Chirurg, mit dem Anästhesisten, wenn das alles harmoniert untereinander, dann ergibt es ein sehr stimmiges Bild. Und ich glaube, dass das einige Patienten bestätigen können. Und das ist zumindest das, was wir dann oft hören. Mal bei euch ist eine gute Stimmung oder man merkt, ihr arbeitet gern. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute gern mit. Und das habe ich schon mal erwähnt, dann hast du gesagt, ja, das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, das stimmt. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man merkt, ja, der mag wirklich Menschen gern, die Aufwärmschwester macht den Job gern. Man kann einen Job so oder so machen, aber ich merke halt einfach, dass sie das aus dem Inneren heraus gern tun.
Da
Und
haben wir
dann
ja auch
funktioniert
eine
es.
Folge dazu zum Team
Ja, genau.
selber, dass du das ja auch ganz bewusst ausgewählt hast und dir das eben wichtig ist, wie sie die Teammitglieder untereinander verstehen und dass das halt wie, es macht es immer so kitschig auch, wie eine Familie ist, aber es muss halt die Chemie passen, weil natürlich kriegt das der Patient mit.
Ja, und sonst
Und
funktioniert auch das Ganze nicht. Du musst denken,
ja.
wenn du 3, 4 Operationen hast, wo eine OP zwischen 1 und 3 Stunden dauert, allein was das an OP-Zeit ist an einem Tag, und du schaffst es trotzdem, dass du alle an einem gleichen Tag wieder nach Hause schicken kannst, dass allen gut geht, dass alles gut verlaufen ist, das braucht einfach einen extrem professionellen Ablauf und das Menschliche muss immer mitkommen. Also bei aller Professionalität, es muss dazwischen Zeit sein für ein Lächeln oder für einen Witz oder dass man einfach mit dem Patienten mal Gaude macht, weil das macht es dann letztendlich aus.
Kommen wir mal zurück zu unserer Iris, die jetzt gerade im Aufwachraum ist und ein bisschen nur benebelt ist. Aber die OP-Schwester ist an ihrer Seite. Was passiert dann?
Sie wird dann einmal natürlich überwacht, sie wird so einen Monitor angeschlossen und dann mal gleich mal gefragt, das ist eine der ersten Fragen, wie geht es Ihnen am Schmerzen? Und dann wird auch diese Schmerzskala 1 bis 10 benutzt. Also 1 ist quasi am wenigsten und 10 ist am stärksten. Und das funktioniert sehr gut. Weil wenn jetzt jemand sagt, ja, 3 oder 4, dann weiß man, okay, das tut schon weh. Ja? Also es ist zwar zum Aushalten, aber da sollte man schon mal ein Schmerzmittel geben. Aber man wird jetzt nicht gleich mit dem stärksten reinfahren, sondern man schaut einmal. Und viel macht man auch mit so Kleinigkeiten wie den Polster austauschen. Also gerade bei einer Brust-OP, wenn man jetzt auf einem Polster liegt, der eher den Nacken so nach vorne gibt und dadurch die Schultern nicht aufliegen können, ist schlecht. Also wenn die Schultern so nach vorne drückt werden und mein Nacken auch, dann gebe ich schon manchmal den Polster weg und rolle ein Handtuch zusammen und gebe das unter den Nacken. Und dann merkt man, jetzt können die Schultern besser aufliegen. Das sind so Kleinigkeiten, die aber dann auch was ausmachen.
Und wir haben in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, weil da war ja das Thema Fast Track. Bei euch ist ja das Konzept eben schnell mobil wieder sein, schnell fit werden für den Patienten. Das heißt, man liegt bis zu 3 Stunden im Aufwachraum und wartet dann auf die Begleitperson. Darf die Begleitperson früher schon rein? Muss die draußen warten? Wie ist da das
Naja,
Verfahren?
also rein in diesen Bereich nicht. Das hat einfach hygienische Gründe, weil das Ganze ja trotzdem ein OP-Bereich ist. Das heißt, in dem Bereich haben wir alle das grüne Gewand an. Es gibt keine Straßenschuhe, es gibt kein Straßengewand. Und das Zweite ist, es hat zwar jeder seinen privaten Bereich, aber es sind jetzt keine abgeschlossenen, auseinanderliegenden Zimmer. Und ich will auch die Patienten schützen, dass da jetzt der Angehörige von wem anderen reinkommt und vielleicht die Privatsphäre mal irgendwie stört damit. Es hat sich bewährt. In der Phase sind auch die Patienten ganz froh, wenn sie mal eine Ruhe haben. Also, ich möchte es da nicht gegen die Partner sprechen, die sind natürlich sehr wichtig, aber es gibt auch Zeiten, wo man einmal froh ist, wenn man seine Ruhe hat und wo man einmal gar nicht so unbedingt den Partner dabei haben will. Man will einmal für sich sein, einmal schauen, dass es mir gut geht und sobald es einem dann besser geht, kommt man eh raus und wird dann vom Partner abgeholt. Das hat sich bewährt. Also, das ist gar nicht so notwendig, dass man in dieser frühen Phase sofort die Angehörigen dann dabei hat.
Also die Iris ist jetzt so weit fit, dass sie abgeholt werden kann.
Sie war schon auf, also
Sie war
mit
schon
der Schwester,
auf.
sie war schon am Klo. Das muss man natürlich vorher noch alles machen, weil man ja sonst nicht weiß, ob das gut funktioniert. Also sie muss weitgehend schmerzfrei sein, die Patientin, sie muss mobil sein, also schon mehr als einmal aufgestanden sein. Er muss es dabei gut gegangen sein. Ja, und dann geht es zum Umziehen eigentlich, ja. Da begleitet die Schwester die.
Wollte gerade fragen, also das macht dann nur die Schwester, dass man halt in
Genau.
den gemütlichen Jogginganzug sich reinschmeißt.
Genau.
Nicht so eng, haben wir gehört. Klar, macht eigentlich Sinn. Ich glaube,
Ja.
das sagt der Hausverstand. Und die Schwester begleitet einen dann bis zur nächsten Schleuse. Dann fängt da wieder der Patientenbereich an.
Genau.
Und dann gibt es die Übergabe, nehme ich mal an. Was bekommt man dann, was kriegt die Iris dann mit nach Hause?
Wir haben ein Rezept für Medikamente, die der Partner in der Zwischenzeit auch schon besorgt hat. Vielleicht ist schon in die Apotheke gefahren damit. Ansonsten gibt es bei uns in Buchenau eine Apotheke, wo man schnell vorbeifahren kann. Wenn es jetzt schon später am Nachmittag ist, dann kriegt man schon die Tabletten für den Tag mit. Wenn die Apotheke zum Beispiel schon zu hätte oder so. Und natürlich den Termin für die Kontrolle.
In was für einem Abstand ist das vom OP, von der
Naja,
OP?
das ist eigentlich ziemlich genau sechs Tage später.
6 Tage, weil?
Ja, weil es hat sich da bewährt, den Verband zu wechseln. Ja. Es ist so, man muss sich vorstellen, der Verband ist im OP steril angelegt worden und es hat wenig Sinn, den am nächsten Tag wieder runterzugeben. Der ist steril und der sollte ein paar Tage aus meiner Sicht draufbleiben. Es hat sich halt so bewährt. Und wir haben da doch viel Erfahrung mit der Nachbehandlung von OPs mittlerweile. Und so haben sie diese 6 Tage ganz gut rauskristallisiert. Zum Beispiel bei der Brust hat es den Grund, in den ersten 6 Tagen ist ein Tape drauf. Früher hat man bandagiert, macht man heute auch noch oft, also eine Bandage angelegt. Nur eine Bandage ist unangenehm. Die verrollt, macht quasi
Falten.
Falten und dann drückt es rein und macht Schnürfurchen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, diese Physiotapes zu verwenden und die praktisch in circa, naja, 15 cm Streifen zu schneiden und direkt auf die Brust zu geben. Das heißt, die sind nicht rundherum, sondern nur auf der Brust und machen aber relativ gute Kompression. Ja.
Also
Und
die Narbe an sich ist irgendwie abgeklebt und dann das
ja,
Physiotape.
es ist ja, also auf der Narbe direkt sind Steri-Stripes, diese Pflasterstreifen, dann sind Tupfer, Pflaster. Und über dem Pflastern ist dann dieses Tape. Und dieses Tape wird dann nach 6 Tagen entfernt.
Gibt es da auch Farben, die man sich aussuchen kann, wie bei der Physiotherapie, rosa, blau, schwarz?
Du, tatsächlich war es so, am Anfang haben wir Farben verwendet und dann sind aber Patienten gekommen und haben gesagt, warum haben sie jetzt eine rote Farbe? Weil rot ist eigentlich Hitze und das ist ja nicht gut, weil es soll ja eher kühlen. Also wir sind dann auf Hautfarbene umgestiegen. Wobei ihr, können wir vielleicht mal eine eigene Folge machen, ja, eine spezielle Beziehung zu Farben habe und zu Farblichttherapie. Also ich bin der Erste, der sowas versteht, wenn man da denkt, das hat einen Einfluss. Tatsächlich haben Farben einen Einfluss. Ob es jetzt beim Tape so ist, wage ich zu bezweifeln, aber Farblichttherapie ist ein absolut spannendes Thema.
Nehmen wir uns auf alle Fälle auch für eine Podcast-Folge mit. Habe ich auch schon eine Idee im Kopf, aber kommen wir mal zurück zur Iris. Die Iris ist quasi nicht einbandagiert, sondern getaped an der Brust. Sie war schon bei der Apotheke. Der Partner war ja Dollar Dudis, hat das vorher alles schon erledigt. Das heißt, sie haben eigentlich gar nicht mehr fahren müssen. Sie hat ihre Schmerztabletten schon zu Hause und verbringt die 6 Tage hoffentlich ohne große Schmerzen und Komplikationen zu Hause. Und dann steht der Nachsorgetermin an. Was wird dann dort gemacht?
Beim Nachsorgetermin ist der Verbandswechsel. Das heißt, der Verband wird frisch gemacht. In dem Fall kommen die Tapes runter und damit natürlich auch die Pflaster drunter. Die Stereostripes bleiben drauf, ja, weil es auch sich bewährt hat, die nicht runterzunehmen, sondern die sind auch steril von der OP drauf und für die Narbe ist es gut, wenn die drauf bleiben. Aber es wird das Pflaster neu gemacht und da sieht man auch zum ersten Mal vielleicht die Brust nach der OP. Was ich noch sagen wollte, zuvor zum Heimfahren, wenn Patienten länger als 1,5 Stunden fahren müssen, dann bleiben sie in Linz in einem Hotel eine Nacht.
Okay. Wegen der Thrombosegefahr, oder?
Na, auch, weil natürlich lange Autofahrten auch nicht so ideal sind, aber auch wenn was in der Nacht wäre. Ja, wenn eine Nachblutung wäre, dann möchte ich, dass die Patienten in meiner Nähe sind. Natürlich können die, wenn sie jetzt da irgendwo in ein Krankenhaus fahren, dort auch versorgt werden, aber natürlich wissen die nicht so genau, was gemacht worden ist und so weiter. Also da ist es mir lieber, sie sind da. Und weil wir haben natürlich schon, die meisten Patienten sind aus dem Zentralraum Oberösterreich, sage ich mal. Aber wir haben schon auch Patienten von Wien, wir haben Patienten aus der Schweiz, wir haben Patienten aus Vorarlberg, aus Tirol, aus Deutschland. Ja. Und wenn die natürlich dann länger heim haben, dann macht es absolut Sinn, dass sie in der Nähe bleiben und diese Zeit dann quasi potenziell Nachblutungsgefahr, und das ist nur noch mal die ersten 12 Stunden nach der OP, kann man sagen, also der Abend und die erste Nacht, wenn die dann vorbei ist, kann man ganz normal heimfahren. Ja.
Das ist aber nicht in die OP-Kosten drinnen, das Hotel.
Nein, aber das ist nicht drinnen. Ja. Ja.
Okay, also es läuft alles gut. Die Patientin hat 20 Minuten nach Hause und 6 Tage sind vorbei. Es wird alles gewechselt. Man sieht die Brust das erste Mal. Stereostripes bleiben drauf. Wie schaut es generell aus in den 6 Tagen mit Hygiene, Duschen, Katzenwäsche 6 Tage lang?
Genau, also wenn ich das immer sage, sie dürfen jetzt 3 Wochen die Brust nicht drüber duschen. Die erste Reaktion ist meistens, da merke ich so richtig, da rattert es im Kopf, wie soll denn das gehen? Aber es ist ja so, man darf duschen bis zum Bauchnabel. Das heißt, der ganze Unterkörper, die Beine, die Füße, der Bauch kann ja geduscht werden. Es geht ausschließlich um die Brust. Die darf man tatsächlich 3 Wochen nicht duschen, weil es da die Gefahr gibt, dass Wasser hat Bakterien, Feuchte, da kann es dann wirklich zu Wundheilungsstörungen kommen. Die Achseln und den Oberkörper wäscht man halt dann einfach mit dem Waschlappen.
Katzenwäsche, ja.
Genau. Wobei Katzen waschen sich sehr gut.
Katzen waschen sich sehr gut. Nein, und es gibt ja heutzutage ja sogar so Einweg Waschlappen und Deo-Tücher und so. Also
da gewohnt man sich dann recht schnell, dass man das dazu machen muss. Mhm. Es hat sich extrem bewährt, dass man diese Narben wirklich vor Wasser schützt. Mhm. Und gerade wenn zum Beispiel Implantate drinnen sind, dann ist es nochmal wichtiger. Und der nächste Kontrolltermin übrigens nach diesen 6 Tagen ist dann erst circa 1,5 Wochen später. Das heißt, insgesamt nach 2,5 Wochen circa nach der OP ist dann der Termin zur Nahtentfernung.
Das heißt, es sind keine selbstauflösenden Nähte? Also die sind nur ganz weit drinnen, oder? Und die äußeren werden entfernt?
Genau, es gibt Nähte, die sind drinnen, die lösen sich komplett auf. Mhm. Das sind die sogenannten Choriumnähte, die man gar nicht sieht. Und dann gibt es die Nähte in der Haut selber, die sind auch selbstauflösend, aber irgendwo stichst du aus und ein. Ja, das heißt, du hast am Anfang und am Ende dieser Naht. Dazwischen stießt du nicht aus, also das ist eine Intrakutannaht, aber diesen Knopf entfernt man. Das heißt, es wird eigentlich nicht rausgezogen, aber es wird der Knopf am Anfang und Ende der Naht entfernt.
Das weiß ich auch noch, das zwickt ein bisschen manchmal, aber ist jetzt nicht recht schlimm.
Nein, normal, also dürfte nicht wehtun. Nein.
Wenn die Nähte dann entfernt worden sind, das ist dann quasi knapp, das sind ungefähr
2,5 bis 3 Wochen
ja, nach der OP.
Genau.
Geht es dann weiter?
Dann fängt eigentlich die Narbenpflege an. Das heißt, da ist so, ich empfehle immer einmal pro Tag, das genügt in der Regel, Silikonnarbensalbe auf die Narben zu geben.
Von Bepanthen zum Beispiel.
Genau. Man kann aber bei der Narbenpflege übertreiben und man kann zu viel schmieren. Man kann, wenn man sehr ölhaltige Sachen nimmt, dann bringt man da vielleicht sogar was Richtung Implantat. Also man sollte da eher wirklich Silikonlabensalbe nehmen
Und ganz dünn schmieren.
und ganz dünn auftragen. Vorher gut die Hände waschen, dann ganz dünn auftragen, eintrocknen lassen und fertig.
Im Fall von der Iris, die eben sie die Brüste hat machen lassen, trägt man dann diesen BH. 6 Wochen, glaube ich.
Genau, 6 Wochen ist die Zeit für den generell Sport-BH oder für einen nicht normalen BH. Es heißt doch nicht, dass man diesen BH, den wir nach der OP hergeben, 6 Wochen tragen muss. Der ist für nach der OP ideal, weil er einfach, und da haben wir natürlich schon einige ausprobiert und getestet, weil der einfach keine Druckstellen macht. Natürlich, nach 2, 3 Wochen kann es sein, dass man sagt, bah, irgendwie jetzt hätte ich gerne mal einen anderen. Und dann kann man ganz ohne Probleme auf einen normalen Sport-BH wechseln.
Also hast ohne Reifen.
Ohne Reifen und ein bisschen Verstärkung beim Träger. Aber die Hauptaufgabe von dem BH ist ja nicht, dass er formt, weil die Form muss die OP geben, also die Operation muss die Brust formen. Aber die Hauptaufgabe ist, dass er nicht drückt. Dass er vor allem auf die Narben nicht drückt. Darum ist es ja zum Beispiel bei Berufen wie Friseurin, die ja die Hände relativ viel oben haben, da ist es ja wichtig, die ersten Wochen, nachdem schon die Nähte draußen sind, untertags oder Krankenschwestern oder generell Berufe, die oder Polizistinnen, die körperlich mehr machen, dass man da quasi die Narbe abklebt mit einem Steri-Stripe untertags. Dann kann, wenn der BH verrutscht, also dieser Gummi, der kann dann drüber rutschen und macht nichts. Aber wenn man kann sich vorstellen, innerhalb der ersten 6 Wochen ist die Narbe zwar verheilt, aber sie ist noch empfindlich. Und wenn da ein BH-Gummi hin und her rutscht und man merkt es ja gar nicht, ja, dann kann es die Narbe noch entzünden.
Also generell immer Vorsicht bei den Narben und bis länger Steri-Stripes drauf haben oder an BH tragen, wo man sich halt wohlfühlt.
Genau.
Und okay. Und dann ist eigentlich
Dann
abgeschlossen,
ist
oder?
grundsätzlich fast abgeschlossen. Grundsätzlich ist man bei uns immer willkommen. Man kann sein Leben lang, solange ich halt auch noch die Ordination betreibe, was ist noch eine Zeit sein wird sicherlich, kann man immer kommen. Das heißt, auch wenn du nach 10 Jahren sagst, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, da passt was nicht oder es hat sich was verändert, dann ruft man an und man zahlt auch nicht für diese Kontrolle. Ja, das ist alles in diesem Paket irgendwo drinnen. Der reguläre Kontrolltermin nach dieser Nahtentfernung ist dann eigentlich nach einem halben Jahr. Da schaue ich mir die Narbe nochmal an, die Form natürlich, weil nach einem halben Jahr kann man sagen, dass die Form der Brust weitgehend so ist, wie sie dann sein wird. Die Narbe ist natürlich noch nicht reif, wie man sagt, die entwickelt sich noch schöner. Aber das ist einmal ein ganz guter Zeitpunkt, um einmal eine Kontrolle zu machen. Und danach ist es eigentlich eine Kontrolle bei Bedarf, wie man sagt. Das heißt, wenn alles in Ordnung ist, muss man eigentlich nicht kontrollieren kommen. Und wenn man das Gefühl hat, es passt irgendwas nicht oder es fühlt sich was anders an als vorher, dann kommt man.
Das heißt, vom Erstberatungstermin bis wirklich Finale, wo man sagt, man sieht auch das Ergebnis, jetzt im Fall von der Iris, vergeht plus 6 Monate.
Ja, genau.
Das muss man mit einrechnen.
Ja, genau, ja. Aber das ist eigentlich letztendlich, wenn alles schön verheilt und das ist die Regel, dann sind es ja eigentlich nur 3 Termine nach der OP. Das ist eigentlich nicht so schlimm, ja.
Also ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen mitnehmen können in so einen richtigen Ablauf von Ersttermin bis zur Nachbehandlung und bis dann auch zum finalen Ergebnis von der OP kommt. Wenn ihr Fragen habt, bitte jederzeit podcast@koller-sperr.at. Ihr könnt auf den Plattformen, wo ihr euren Podcast hört, am allerliebsten natürlich auch kommentieren. Und vergesst nicht, bewerten. Eh klar, 5 Sterne, da freuen wir uns drüber. Und abonnieren, da verpasst ihr keine neue Folge. Die nächste Folge gibt es dann wieder in 2 Wochen mit einem spannenden Thema. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Fühlt euch schön und bleibt gesund.